Schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Jan-Ulle Malchow. Ich bin von der Freien Universität Berlin und ich möchte Ihnen heute ein bisschen was über HTML5 erzählen und was wir mit HTML5 alles anstellen können und warum wir das gut finden können und warum wir das auch wiederum überhaupt nicht gut finden können, was da passiert. Und als erstes werfen wir gleich mal einen Blick auf die Motivation, warum überhaupt HTML5 und warum interessiert uns das überhaupt. Die grundsätzliche Intuition, das zu tun, war, HTML5 ist halt inzwischen überall. An jeder Ecke liest man, HTML5 ist da, es kommt, es tut, es macht, aber in der Regel wissen die Menschen nicht, was eigentlich da drin steckt. Insbesondere nicht die Menschen, die einfach nur ihren Browser jeden Tag verwenden wollen und irgendwie Internetseiten angucken. Das impliziert auch gleich die nächste Aussage auf der Folie, HTML5 steckt bereits in allen wichtigen Browsern. Es kommt halt in den ganzen WebKit-Browsern zum Einsatz, also zum Beispiel Safari und jetzt in Zukunft auch Opera. Es steckt im Firefox und es steckt tatsächlich auch im Internet Explorer schon. Und dann stellt man sich irgendwann die Frage, oder ich habe mir die Frage gestellt, was genau ist denn eigentlich jetzt HTML5, was steckt denn da drin und was kann ich damit eigentlich tun? Und die Motivation noch ein bisschen zu erweitern, gucken wir nochmal, wo ist denn überall HTML5? Das hier sind jetzt Zahlen aus Januar 2013, in dem die Verbreitung der einzelnen Browser dargestellt ist. Und da kann man dann sehen, dass 75% der Browser, die halt im Realeinsatz sind, HTML5-Technologien im Wesentlichen unterstützen, zumindest die, die ich gleich vorstellen werde. Es gibt immer so eine leichte Diskrepanz bei dieser Grafik, weil Chrome da oben so einen massiven Marktanteil hat. Das ist darauf zurückzuführen, dass in dieser Statistik die ganzen Android-Geräte mit Chrome-Browser gezählt werden. Und deswegen hat Chrome so einen massiven Marktanteil. Um das nochmal zu erklären. So, was genau ist denn jetzt eigentlich HTML5? Es gibt diese wunderbare Grafik, die man hoffentlich, ja, die kann man ganz gut erkennen, die einfach mal die Masse der ganzen dort enthaltenen APIs und Standards darstellt. Ja, man sieht in diesen verschiedenen Kreisen, wie weit der Standard reicht und was er eigentlich umfasst. Es gibt in diesem blauen Kreis diesen HTML5-Kernstandard. Es gibt dann noch einen erweiterten Standard. Das ist dieser Bereich in dem grünen. Und es gibt das, was gelb eingekreist ist, das, was im allgemeinen Sprachgebrauch HTML5 eigentlich ausmacht. Also muss man immer ein bisschen aufpassen, worüber spricht man eigentlich, wenn man HTML5 sagt. Wenn man das so liest, ist es in der Regel dieser gelbe Kreis und er umfasst damit extrem viele APIs. Unter anderem halt auch diese WebSockets-API, die befindet sich hier, die WebWorker-API, WebMessaging, WebStorage und was das alles genau ist und was man damit eigentlich tun kann, dazu komme ich jetzt im Folgenden. Was genau bietet also HTML5? HTML5 erweitert das klassische HTML recht stark, insbesondere bringt es neue JavaScript-Funktionen mit. Das heißt, es bringt uns neue APIs, mit denen man sehr viele interessante Dinge tun kann. Eine kleine Auswahl habe ich mitgebracht, weil die für unseren Fall hier besonders interessant sind. Und das ist als erstes einmal die WebSocket-API, die ermöglicht es, persistente TCP-Verbindungen aufzubauen, durch die ein Push vom Server aus zum Client möglich wird. Und man muss sich das nochmal genau auf der Zunge zergehen lassen. Man lädt ein JavaScript und das baut eine tatsächlich bidirektionale persistente TCP-Verbindung auf zu einem sogar beliebigen anderen Server. Solange der die Verbindung annimmt, kann die aufgebaut werden. Dann gibt es Cross-Origin-Sharing. Dabei wird die Same-Origin-Policy, die ja bisher so das Hauptsicherheitselement in den ganzen HTML-Seiten war, aufgeweicht und die Server können jetzt entscheiden, an welche anderen Domains ihre Daten weitergereicht werden. Zusätzlich gibt es noch die Web-Storage-API, die ermöglicht es, Daten im Browser zu speichern und zwar persistent über Sitzungen hinweg. Das ist eine starke Erweiterung gegenüber Cookies, die ja nur mehrere 100 Kilobyte im Zweifel zugelassen haben. Die WebStorage-API empfiehlt, dass 5 Megabyte Speicher zur Verfügung stehen pro Domain und das ist tatsächlich in der Praxis auch verfügbar. Zusätzlich gibt es dann noch die WebWorker-API, die ermöglicht es, in JavaScript Hintergrundprozesse zu starten, die im Betriebssystem eben als eigene Threads laufen und damit dieses leidige Problem, das bei aufwendigen Rechenaufgaben der Browser blockiert und das Surfen nicht mehr richtig funktioniert, im Wesentlichen minimieren. Was ermöglicht es uns das denn jetzt? Das ermöglicht uns jetzt, mit JavaScript direkt auf den Netzwerksektor zuzugreifen. Wir können also Netzwerkverbindungen machen. Es ermöglicht uns, Datenzugriffe über Domaingrenzen hinweg zu machen. Bisher war das immer so, dass man sagte, man hat Domain A und Domain B und die beiden können im Wesentlichen Daten nur sehr schwer austauschen, also zumindest über den Client hinweg. Das kann jetzt Domain A und Domain B anders entscheiden, und zwar ohne, dass der Benutzer eine Information darüber erhält. Und JavaScript erhält einen deutlich erweiterten persistenten Speicherplatz, mit dem halt relativ große Datenmengen, 2,5 MB reichen bei Text für relativ viele Daten, erhält JavaScript diese Möglichkeit. Zusätzlich kann JavaScript noch Hintergrundprozesse ausführen, sodass aufwendige Rechenoperationen im Browser jetzt möglich werden, ohne dass man damit die Seitennutzbarkeit tatsächlich einschränkt. Wir können also jetzt ziemlich komplexe Netzwerkanwendungen bauen, was man sehr gut finden kann, was aber durchaus Probleme aufwirft, wie ich im Weiteren noch ausführen werde. Und jetzt aber die Frage, warum erzähle ich das eigentlich? Warum bin ich jetzt eigentlich hier und warum bin ich ausgerechnet zum Linux-Tag eingeladen worden, um das hier auch nochmal darzustellen? Der Punkt ist, es ist unabhängig vom Betriebssystem. Es hängt einfach nur vom Browser ab, was unterstützt wird, und damit sind all diese Technologien tatsächlich plattformübergreifend funktional. Das heißt, wir können ein beliebiges Linux nehmen, wir können ein Windows nehmen, wir können uns irgendetwas anderes ausdenken, solange dort zum Beispiel ein WebKit-fähiger Browser läuft, funktionieren all diese Technologien, und man muss sich in all diesen Fällen trotzdem Gedanken darüber machen, was da eigentlich passiert. So, und warum müssen wir uns jetzt eigentlich Gedanken darüber machen? Naja, die Frage ist, woher stammt denn das JavaScript, das unsere Browser ausführen? Wenn wir besuchen eine Internetseite und unser Browser führt JavaScript aus. Das ist natürlich eine schöne Sache, weil es hübsch bunt ist und viele Sachen bewegt, aber eigentlich wissen wir gar nicht genau, woher das JavaScript stammt. Wir wissen vielleicht noch, dass die Domain, die wir besuchen, und dass dort ein JavaScript geladen wird, aber sobald irgendwelche Mashups passieren und JavaScript aus fremden Domains eingebunden wird, führen wir auf einmal Code aus, von dem wir tatsächlich nicht wissen, wo er herkommt. Unser Browser führt also Code aus völlig unbekannten Quellen aus. Wir haben jahrelang gepredigt, öffnet keine E-Mails, von denen ihr nicht wisst, wo sie herkommen, klickt nicht auf die Anhänge, das ist alles böse. Und was tun wir wieder im Browser? Wir öffnen Webseiten, wir führen Code aus, wir geben diesem Code die Möglichkeit, aus dem Netzwerk zuzugreifen, wir geben die Möglichkeit, eine Rechenleistung zu verwenden, wir geben ihm die Möglichkeit, Daten bei uns zu speichern. Und all das tun wir einfach, ohne im Wesentlichen darüber nachzudenken und insbesondere auch ohne den Benutzer darüber zu informieren, dass diese Möglichkeiten in seinem alltäglichen Arbeitsgerät inzwischen vorhanden sind. Und um das Ganze mal zu demonstrieren und ein Beispiel dafür zu haben, was jetzt eigentlich denn passieren kann und was man so machen kann, habe ich dieses Disk-Paste-System entwickelt, über das ich jetzt noch ein bisschen sprechen möchte und dann auch am Ende zwischendurch mal eine Live-Demo davon machen, die hoffentlich funktioniert. Also, ein Beispiel für eine neue Anwendung im Browser. Disk-Paste ist ein Distributed-Paste-Bin. Dazu muss man erstmal kurz erklären, was ist eigentlich ein Pastebin. Ein Pastebin ist im Wesentlichen ein Webdienst, in dem man beliebige Textinformationen veröffentlichen kann und die dann über einen Link für alle Beteiligten, also für alle Leute, die Zugriff auf diese Website haben, verfügbar werden. Und eben darum geht es in DiskPaste auch. Es geht darum, Textinformationen zugreifbar zu machen. Und warum wiederum habe ich das jetzt getan? Naja, ich habe natürlich die ganzen Standardspezifikationen gelesen und gedacht, es müsste eigentlich gehen und es sollte doch eigentlich, aber es dann tatsächlich einmal zu machen und zu sehen, ja, es funktioniert wirklich, wo sind vielleicht Fallstricke oder gibt es vielleicht doch irgendwelche Sicherheitsmechanismen, die nicht dokumentiert sind, ist noch was anderes, als einfach nur zu sagen, es müsste eigentlich gehen. Genau, also nochmal die Problemstellung, die ich lösen wollte. Ich wollte Texte speichern, und zwar in einer verteilten Infrastruktur. Dazu wollte ich ausschließlich native Browser-Technologien verwenden, keinerlei Exploits oder ähnliches, sondern nur das, was im Rahmen der Spezifikation zugelassen ist. Ich wollte weiterhin ermöglichen, dass die Anonymität der Veröffentlicher, zumindest gegenüber anderen Nutzern, gegeben ist. Da hier dieser Ansatz immer einen zentralen Server verwendet, weiß der natürlich immer, wer die Daten veröffentlicht hat, aber er kann das gegenüber anderen Nutzern relativ gut verschleiern. Zusätzlich sollen die Daten noch von Manipulation geschützt werden. Das Schützen der Manipulation hat im Wesentlichen den Grund zu zeigen, dass auch Kryptographie in diesem Zusammenhang problemlos funktioniert. So. Jetzt kommen wir zu den Features, die daraus entstanden sind. Insbesondere erfolgt die Speicherung der Daten nämlich nicht mehr auf dem Server, sondern die Daten werden auf den Clients gespeichert. Wie ich ja eben gesagt habe, haben wir 2,5 MB Speicherplatz auf jedem Client. Was wir jetzt tun, ist, wir verwenden den Speicher jedes Benutzers der Website, um den eigentlichen Inhalt der Website dort zu speichern und ihn dann bei Bedarf wieder auszuliefern. Das bedeutet, jeder Besucher der Website speichert vollkommen automatisch für meinen Dienst die Daten mit, ohne dass er jemals danach gefragt wird und ohne dass er das mitbekommt. Zusätzlich verschlüssel ich die Daten, wie gesagt, das hat verschiedene Gründe. Zum einen wollte ich zeigen, dass man die Kryptographie da benutzen kann, dass sie zumindest für diese relativ einfache Operation in JavaScript vernünftig funktioniert inzwischen. Und zum anderen, sollte ich diesen Dienst tatsächlich mal öffentlich machen, werden ja Daten auf den Rechnern der Nutzer gespeichert und das führt zu gewissen Problemen, auf die ich nachher noch näher eingehen wollte, die ich hier in diesem Beispiel aber vermeiden wollte. Also, jetzt habe ich ja gesagt, man hat 2,5 MB Speicherplatz, also 2,5 MB ist der kleinste gemeinsame Nenner, muss man dem zusammen sagen. Der Standard sagt 5 MB oder empfiehlt 5 MB. Jetzt ist es aber so, dass der Standard zu JavaScript, der sich ECMAScript nennt, intern für Texte UTF-16 verwendet und demzufolge für jedes geschriebene Zeichen 2 Byte benötigt. Und viele Hersteller offensichtlich dazu geneigt haben, dem einfach diese 5 MB zur Verfügung zu stellen, was dann dazu führt, dass ich, wenn ich reine Texte reinspeichere, ich am Ende 2,5 MB nur nutzen kann. Und jetzt ist die Frage mit 2,5 MB, für wie viel reicht denn das, wie viel Text kann ich denn da eigentlich reinspeichern? Naja, wenn man das mal so grob überschlägt, sieht man hier schon, dass man relativ große Textmengen dort mit einer überschaubaren Anzahl von Nodes tatsächlich speichern könnte, wenn man es denn tatsächlich ernst meint. Dazu kommt natürlich immer noch, dass wir in einem verteilten Netzwerk solche Sachen wie das plötzliche Hinzukommen und insbesondere den Wegfall von Clients mit berücksichtigen müssen, demzufolge eine Replikation der Daten machen müssen und deswegen mehr Nodes brauchen. Das hier gibt also nur eine untere Schranke der notwendigen Nodes an. Also Nodes sind dann nachher die Rechner, deren Speicher ich benutze. Genau. So. Wie genau funktioniert denn jetzt eigentlich das Ganze? Naja, es ist halt aus Sicht des Benutzers ist total trivial. Der Benutzer öffnet die Seite, lädt damit das Display-Skript und dieses Skript stellt dann selbstständig die Verbindung zum Server her. Und in diesem Moment ist er Teil meines Speichernetzwerks geworden und Displaced guckt dann noch, ob bereits gespeicherte Daten auf dem Client vorliegen und übermittelt diese wieder zum Server zurück, damit die wieder im Netzwerk verfügbar werden. Das Ganze sieht auf, das Ganze sieht dann auf der Seite des Clients erstmal so aus und es sind halt relativ wenig Zeilen Quellcode, die man hier sieht. Das ist auch tatsächlich der vollständige Code, den man sieht, wenn man einfach nur den Quelltext der Seite anguckt. Der Trick an dieser Stelle liegt darin, dass es, hier sieht man den Cursor, dass es hier diesen Evaluate-Teil gibt. Das ist die einzige Funktion und die bekommt Daten übergeben und führt diese dann als JavaScript aus. Man kann also hier zur Laufzeit neue Funktionen ins System patchen. Das ist ja auch hier im Wesentlichen ein Kunstgriff, um nochmal zu zeigen, dass wenn man einfach nur das einfache Betrachten des Quelltextes der Seite noch gar keinen Aufschluss darüber gibt, was das System eigentlich wirklich tut. Was tatsächlich passiert, kann man dann erst sehen, wenn man solche Erweiterungen wie Firebug oder solche Dinge für Firefox verwendet, um in den tatsächlichen JavaScript-Source-Code, der auch wirklich ausgeführt wird, hineinzusehen. Und wie gesagt, das hier ist alles, was dann tatsächlich geladen wird. Der tatsächliche Code sieht dann schon etwas anders aus. Hier gibt es zwei Beispiele, einmal newData und einmal getData. Das sind halt zwei Funktionen. Die eine nimmt auf dem Client Funktionen an, Daten auf dem Client an und die andere liefert Daten wieder zum Server zurück. Man sieht, die sind relativ klein und relativ gut handhabbar. Das dient hier im Wesentlichen als Beispiel dazu, um zu zeigen, wie effizient die JavaScript-APIs inzwischen funktionieren und mit wie wenig Aufwand man tatsächlich sowas schreiben kann. Wie viel das am Ende wirklich ausmacht und wie viel Science Source Code ich am Ende wirklich gebraucht habe, kommt ein paar Folien später nochmal. So, also einmal der grobe Ablauf. Was passiert hier eigentlich? Wir haben hier zwei Clients, A und B, und wir haben in der Mitte einen Server. Und was hier dargestellt ist, ist ein Sequenzdiagramm vom Senden der Daten. Das heißt, ein Client A möchte Daten veröffentlichen. Er sendet diese an den Server. Der Server wählt zufällig eine ID aus, unter dem diese Daten gespeichert werden. Er wählt dann wiederum zufällig einen Client aus, auf dem die Daten gespeichert werden und sendet diese Daten an Client B. Danach löscht er die Daten auf dem Server wieder. Die Daten sind jetzt also nur noch auf Client B verfügbar. Der Server hat sich allerdings gemerkt, auf welchen Client er die geschoben hat. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Gegenstück dazu jetzt, der Abruf von Daten. Wir sehen hier wiederum, Client A möchte jetzt die Daten wieder lesen. Das heißt, er sendet dem Server einen Get-Data-Request mit der entsprechenden ID. Der Server weiß noch, auf welcher ID diese Daten gespeichert sind, ruft die dann von Client B wieder ab. Client B liefert die Daten an den Server und der schleift die im Wesentlichen an Client A durch. Ja, es ist also ein Callback-System, das hier implementiert ist, um an die Daten zu kommen. Wir benötigen hier immer einen zentralen Server, weil die WebSockets-API tatsächlich kein direktes Peer-to-Peer ermöglicht. Das kommt aber, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Es gibt jetzt Web-Real-Time-Communication, ist die neue Schnittstelle, die gerade in die Browser gepatcht wird. Die ermöglicht dann direkte Peer-to-Peer-Kommunikation, sodass hier der nächste Schritt zum direkten Peer-to-Peer-Netzwerk nur noch ein sehr kleiner ist. So sieht dann also, so könnte die grundsätzliche Architektur also aussehen. Wir haben eine Domain, in dieser Domain existiert ein einzelner Webserver und verschiedene Clients und jeder Client ist halt über eine persistente WebSocket-Verbindung angebunden und stellt damit seinen Speicherplatz direkt zur Verfügung. Der Server hält intern eine Liste aller bekannten IDs und den bekannten Speicherorten und ruft diese dann ab. Ein kleines Problem an dieser Stelle ist noch, dass die ganzen Sachen domain-spezifisch sind. Also das heißt, die Web-Storage-API speichert domain-spezifisch. Das Problem können wir aber umgehen, indem wir zum Beispiel über eine Web-Messaging-API, die eine Inter-Frame-Kommunikation erlaubt, eine Cross-Domain-Replikation implementieren. Das würde uns also auch nicht daran hindern, permanent in mehrere Domains die Daten zu spiegeln. Genau. So. Also, jetzt die konkrete Implementierung. Das Ganze hat auf der Client-Seite, braucht das Ganze 50 Zeilen Source-Code und ist 33 Kilobyte groß. Der Payload wird, wie eben demonstriert, nachgeladen. Direkt sichtbar sind immer nur 5 Zeilen des Codes. Den Rest kann man nur mit speziellen Tools angucken. Auf der Server-Seite habe ich Node.js als Server verwendet, damit ich dann das Ganze komplett in JavaScript schreiben konnte und irgendwie in einer Programmiersprache bleiben konnte. Da hat das Ganze 400 Zeilen Quellcode gebraucht und ist dann mit allen möglichen Erweiterungen, die man noch deutlich einschränken könnte, wenn man denn wollte, 3 MB groß geworden. Tatsächlich gibt es da zum Beispiel die Krypto-API, die deutlich mehr Funktionen zur Verfügung stellt, als eigentlich benötigt werden. Jetzt die Frage nach der Kompatibilität. Wo funktioniert denn das eigentlich überall? Naja, es funktioniert im Wesentlichen auf allen großen Betriebssystemen und unter allen wichtigen Browsern. Die einzige Ausnahme ist hier Safari unter Ubuntu. Das liegt aber daran, dass der dort nativ nicht läuft. In allen nativ laufenden Browsern funktioniert das. Jetzt sind wir hier natürlich auf dem Linux-Tag und ich habe deswegen noch mal ein bisschen genauer geguckt, was ist denn eigentlich so mit Linux-spezifischeren Browsern. Das heißt, ich bin das Ubuntu Software Center durchgegangen und habe mal geguckt, was da so an Browsern lag und alles, was ich ohne nennenswerte Probleme als Browser identifizieren konnte, habe ich einmal getestet. Und man sieht, dass die Anzahl der kompatiblen Browser auch relativ groß ist. Es gibt natürlich dann solche Sachen wie Links, die nicht funktionieren, weil sie einfach JavaScript in der Form nicht unterstützen. Aber im Wesentlichen ist es in den meisten Linux-spezifischeren Browsern auch verfügbar. Dazu muss man noch sagen, dass ich ganz erfreut festgestellt habe, dass es hier einige Browser gibt, die eine deutlich differenziertere Möglichkeit bieten, das JavaScript zu kontrollieren, insbesondere auch das Web-Storage an- oder abzuschalten. Also die großen Browser wie Chrome, Safari, Firefox bieten in der Regel keine dedizierte Möglichkeit, dieses Web-Storage zu kontrollieren oder tun das nur in ihren About-Config-Files, in die man dann irgendwie rumfuschen muss, haben aber keine einfachen Möglichkeiten, das abzuschalten. Ich habe zum Beispiel bei Aurora diesen Knopf entdeckt und war ganz glücklich, dass ich WebSocket da prinzipiell mit einem Klick abschalten konnte. So, jetzt habe ich viel darüber erzählt, was denn das eigentlich so kann. Und jetzt versuchen wir das mal mit der Live-Demo, um einmal zu zeigen, wie denn das eigentlich so aussieht. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So, genau. Also. Und man sieht die obere Leiste nicht. Okay, also es sind hier 3 Browser auf. Es handelt sich einmal um Firefox, einmal um Opera und einmal um Chromium. Der ist hier ganz an der Seite. So, jetzt starten wir erstmal den Server. Man sollte sich natürlich nicht vertippen. Okay, also jetzt, das war's, jetzt läuft der Server. Der hat jetzt die entsprechenden Dateien geladen, die da hinterlegt sind und wir können jetzt anfangen, uns mit dem Server zu verbinden. So. Es ist leider mit der Auflösung etwas schwierig. Wir sehen jetzt hier, so sieht dieses Tool aus. Es hat halt eine sehr reduzierte Oberfläche bekommen. Wir haben hier im oberen Bereich den eigentlichen Eingabebereich mit dem Knopf zum Absenden. Wir haben dann hier nachher eine Liste, also hier unter Lastpost, eine Liste aller im System verfügbaren Informationen. Dort sind dann die IDs abgelegt. Und wir haben hier noch das Log, in dem wir jetzt gucken können, was passiert denn nachher. Und hier in der Shell hier läuft immer fröhlich der Server weiter und gibt seine Log-Messages aus. Genau. Jetzt passiert im Moment nichts. Er sagt immer nothing to distribute, das heißt, wir haben im Moment keine Daten hinterlegt. Wir können ihm aber jetzt mal was zum Hinterlegen geben und übermitteln das. Jetzt sehen wir sofort, hier ist jetzt eine zufällige ID erzeugt worden. Die ist achtstellend alphanumerisch. Und er sagt uns hier unten auch, dass er diesen File jetzt bei sich lokal hinterlegt hat und dass er ihn jetzt gerne verteilen möchte. Und er sagt jetzt wiederum uns hier, dass er den jetzt an Node 0 verteilt hat. Node 0 ist jetzt dieser hier gewesen, weil ich den zuerst gestartet habe. Das heißt, hier sind die Daten jetzt angekommen. Er hat hier also neuen Content received. Wir sehen auch, dass sich das linke Fenster inzwischen aktualisiert hat. Hier ist jetzt diese ID auch verfügbar. Und mit ein bisschen Glück, nein, sind die Daten noch nicht da. Kann man Opera gucken. Hier in Opera ist das jetzt auch bekannt. Naja, also in jedem Fall werden die Daten jetzt nach und nach auf die einzelnen Clients verteilt. Er probiert zufällig durch, einen Client zu finden, der die Daten hat. Wir können das jetzt hier wieder öffnen und sehen in einem neuen Fenster, hier haben Hello World gefunden. Oh, genau, und das Ganze wird jetzt hier auch nochmal, hier läuft er immer fröhlich weiter und versucht weiterhin die Daten zu verteilen. Und sehen jetzt, dass es jetzt auf Node 2 verteilt hat. Node 2 war der dritte, den ich gestartet habe. Das ist dieser hier. Dazu gehört also jetzt dieser neue Content. Genau. Und jetzt sehen wir, er hat im Moment ein Limit von 3 Clients. Das heißt, er verteilt das immer auf 3. Und hat einen Threshold von 2. Er fängt also bei weniger als 2 verfügbaren Clients an, das wieder neu zu verteilen. Er hat im Moment nichts zu verteilen. Wir sehen, es ist noch da. Wir gucken jetzt erst einmal, wo sich das eigentlich befindet. Unter den Tools, Developer Tools, da ist es. Da können wir jetzt einmal die Ressourcen angucken, die hier im Chrome gespeichert sind. Da kann man das eigentlich ganz schön sehen. Und da sehen wir jetzt hier unter Local Storage wieder unseren Key. Und wir sehen hier die Daten, wie sie verschlüsselt vorliegen. Die sind verschlüsselt und signiert, sodass eine Veränderung daran auch bemerkt wird. Das können wir jetzt auch nochmal ausprobieren. Wir können jetzt einfach irgendeine Ziffer mal ändern. Und mit ein bisschen Glück. Genau. Jetzt sehen wir hier, hat jetzt auf diesen Client zugegriffen, hat festgestellt, dass die Signatur schlecht ist und liefert die Seite deswegen nicht wieder aus. Genau. So, und jetzt können wir noch einmal zeigen, was passiert, wenn er das neu verteilen möchte. Wir gehen jetzt hier immer auf, ich habe natürlich jetzt kein Internet, aha. Die Linux-Seite hier vielleicht auch, die Kernel-Seite. Jetzt sehen wir sofort, der merkt das Disconnect der beiden Clients und sagt, ich muss die Daten jetzt also neu verteilen, damit sie im Netzwerk halt häufig genug vorhanden sind, damit sie zuverlässig geladen werden können. Wenn wir jetzt zurückkehren auf die Seite, bemerkt er das natürlich auch sofort. Jetzt warten wir einen kleinen Augenblick, bis er das tatsächlich bemerkt. Genau. Jetzt ist er hier schon bei Nothing Distributed, das heißt, er hat jetzt bemerkt, es sind wieder 3 Clients online, die haben auch die entsprechenden Daten hinterlegt und demzufolge braucht er jetzt wieder nichts mehr weiter zu verteilen und wir können hier in diesem Browser zum Beispiel das wieder öffnen und die Daten sind dann immer noch verfügbar. Genau. Das ist das, was man so von außen an dem System dann tatsächlich sehen kann, wenn man da drauf guckt. Jetzt gucken wir mal weiter. Vollbild. So, also jetzt produziert das Ganze eine Reihe von offenen Fragen. Die erste Frage ist eigentlich, jeder Benutzer stellt dem Betreiber der Website Ressourcen zur Verfügung. Und zwar sowohl Rechenzeit als auch Speicherplatz, als im Zweifelsfall sogar irgendwie Netzwerkdatenrate, wenn er dort Daten überträgt. Genau, und es können Netzwerkverbindungen zu anderen Clients aufgemacht werden, zu anderen Servern geöffnet werden. Wer ist denn jetzt aber, wenn wir jetzt zum Beispiel Daten speichern in unserem Fall, wer ist denn jetzt eigentlich verantwortlich für den gespeicherten Inhalt? Ist der Benutzer verantwortlich, dessen Rechner das ja ist? Oder ist der Betreiber der Website verantwortlich? Und was ist eigentlich, wenn es ein Mashup ist und er das JavaScript gar nicht kontrolliert hat, sondern es nur eingebunden hat? Wer ist denn dann eigentlich verantwortlich? Und was passiert eigentlich, wenn aus irgendwelchen Gründen mal jemand auf die Idee kommt, meinen Computer anzugucken und feststellt, da in der Datei, da liegen aber Inhalte drin, die sind durchaus bedenklich, die solltest du auf dem Computer eigentlich nicht haben. Ich habe mir in meinem Fall die Daten extra verschlüsselt, damit halt so ein Problem nicht auftreten kann, aber es ist im Prinzip vollkommen legitim und vollkommen möglich, dort unverschlüsselte Textdaten, und zwar 2,5 MB, das reicht für den einen oder anderen interessanten Text, den man dort hinterlegen kann, dort zu speichern. Wenn jetzt nochmal auf, also diese Referenz 7 hier ist ein Urteil aus Hamburg, wo geurteilt wurde, dass Daten, die im Cache liegen, schon den Besitz dieser Daten begründen. Ja? Und dabei ging es dann irgendwie um Bilder, die geladen wurden. In diesem Falle besuche ich aber eine Seite und ohne, dass ich irgendetwas davon bemerke, dass ich irgendetwas sehe, werden relativ viele Textdaten bei mir gespeichert. Und wenn man dieses Urteil tatsächlich transferieren kann, wo ich nicht sicher bin, was aber mir zumindest bedenkenswert scheint, dann besitze ich auf einmal dort durchaus bedenkliche Dokumente. Und die nächste Frage ist, wer ist denn eigentlich verantwortlich für die Netzwerkverbindungen? Ich gehe auf eine Internetseite und die fängt lustig an, Verbindungen zu irgendeinem Ziel aufzumachen, das der Betreiber der Seite vorgibt. Was ist denn da eigentlich, wenn es sich dabei um DDoS-Angriff handelt, wie der schon mal von Anonymous durchgeführt wurde, und zwar auf Seiten des FBI, wo es eben ein Skript gab, das dann geöffnet wurde und auf einmal der Browser diese Seite mit Anfragen bombardiert hat. Was ist denn dann, wenn die Logfiles ausgewertet werden und meine IP-Adresse darin auftaucht? Und bin ich eigentlich verantwortlich dafür? Muss ich eigentlich darauf gucken, ob mein Browser sowas tut? Also ist das Stichwort Störerhaftung. Also offene WLANs zu betreiben ist ja zumindest lange Zeit irgendwie sehr fraglich gewesen. Hier ermögliche ich es jemandem, ohne irgendwie das zu kontrollieren, Netzwerkverbindungen aufzumachen und dort Anfragen zu senden. Was bedeutet denn das eigentlich für mich? Will ich das? Muss ich das nicht eigentlich besser kontrollieren? Und das führt zu der Frage, muss ein Nutzer eigentlich informiert werden? Muss ein Nutzer darüber informiert werden, dass Daten in seinem Browser gespeichert werden? Muss er darüber informiert werden, dass Rechenzeit von ihm genutzt wird für Bitcoin-Berechnungen zum Beispiel? Das ist in letzter Zeit durchaus vorgekommen. Muss er darüber informiert werden, zu welchen anderen Seiten Verbindungen aufgemacht werden, deren Nutzen ihm im Zweifel gar nicht klar sind? Und wer muss eigentlich darüber informieren? Muss der Browser darüber informieren oder muss der Seitenbetreiber darüber informieren? Und die andere Frage ist auch, weiß der Seitenbetreiber das überhaupt? Also wenn man sich anguckt, wie Seiten heutzutage aussehen, gerade populäre Seiten, die sehr viel Werbeskripte und so weiter einbinden, die wissen im Zweifel überhaupt nicht, was in ihren Systemen da passiert und was der Besuch ihrer Seite eigentlich auslöst. Oh, mir ist die Ausblickfolie verloren gegangen. Das ist ja ärgerlich. Okay, also im Ausblick geht es jetzt darum, zu sagen, okay, wir sehen jetzt, wir können hier Netzwerkverbindungen aufbauen, wir können Daten speichern und so weiter. Wir benötigen aber immer noch einen zentralen Server. Wie ich vorhin schon mal kurz gesagt habe, gibt es jetzt einen neuen Standard namens WebRTC, der wird das Ganze Peer-to-Peer ermöglichen. Das heißt, der zentrale Server fällt weg und man kann tatsächlich im Browser richtige Peer-to-Peer-Netze bauen. Und es gibt auch schon erste Ansätze, das zu tun. Und bisher ist mir kein Fall bekannt, in dem durch Speichern in Webstorage und sowas tatsächlich was passiert ist, aber das wird uns irgendwann in Zukunft mal erwarten, dass das untersucht wird. Und dass sich dann die Frage stellt, wusste der Nutzer das eigentlich, wusste er das nicht, konnte er das überhaupt wissen und ist das Benutzen so eines Browsers, der solche Technologien hat, ohne sie genau zu überprüfen, denn eigentlich irgendwie total problematisch, kann sich da eigentlich rausgehen. Und so Webstorage kann auch noch ganz andere Dinge tun, also es gab diesen lustigen kleinen Katzenbildvorfall, wo jemand durch das Erzeugen von beliebig vielen Subdomains die Festplatte einfach vollgeschrieben hat. Das heißt, ich besuche eine Website und schwuppdiwupp ist meine Festplatte voll und zwar mit Katzenbildern. Schön, solange es Katzenbilder sind. Könnten aber auch andere Bilder sein und das kann dann durchaus unangenehm werden. So, und das Fazit ist letztendlich, sich davor zu schützen und zu sagen, hey, ich möchte nicht, dass jemand ungefragt Rechenzeit von meinem Computer benutzt, ich möchte nicht, dass er ungefragt Netzwerkverbindungen aufbaut und ich möchte eigentlich auch nicht so gerne, dass er ungefragt beliebige Daten bei mir speichert, die ich nur schwerlich kontrollieren kann, weil ich zum Beispiel Zusatztools brauche, um die anzugucken, hilft nur das Deaktivieren dieser Funktion. Nun ist es ja aber so, dass das komplette Deaktivieren von JavaScript heutzutage durchaus problematisch ist. Ja? Also man kann das tun. Ich lebe gerne mit solchen Sachen wie NoScript und aktiviere dann JavaScript immer nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Aber das ist natürlich was man von vielen Durchschnittsbenutzern in der Form einfach gar nicht erwarten kann. Die benutzen ihren Browser und dann läuft es halt. Man muss das halt genauso gehen und da wird nicht lange drüber nachgedacht. Wenn man dann noch sich anguckt, dass die meisten aktuellen Browser eben das komfortable und insbesondere selektive Deaktivieren dieser Funktion gar nicht ermöglichen, dann ist das durchaus bedenklich. Und letztendlich ist es so, wir haben lange Jahre, wurde gepredigt, der Browser, das Betriebssystem, das ist es, was kommt, das ist die Zukunft. Wir haben das immer nicht so richtig gesehen und es hat lange gedauert, aber jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo man tatsächlich sagen kann, ja, es bietet jetzt alle wesentlichen Komponenten, also sowas wie Speichern, Netzwerk, sogar Threads und so weiter, sodass die Vision vom Betriebssystem Browser deutlich näher rückt und wir führen aber in diesem Betriebssystem mit unseren Rechten jede Menge Code, aus den wir überhaupt nicht kennen, den wir nicht kontrollieren können und von dem wir nicht wissen, was er eigentlich macht. Das ist aber was durchaus problematisch ist. Wir müssten eigentlich alle miteinander Maßnahmen ergreifen, um das deutlich besser zu kontrollieren, was da passiert. Und zwar so zu kontrollieren, dass es auch für den Durchschnittsbenutzer, der eben nicht versiert ist und nicht entscheiden kann, dass bestimmte Domainnamen vielleicht kritisch sind oder welche Skripte sind für eine Seite notwendig oder nicht, dass das dort auch diesen Menschen ermöglicht wird, eben nicht unter all diesen Dingen leiden zu müssen im Zweifel. Das soll jetzt aber nicht, am Ende nicht heißen, dass diese ganzen HTML5-Technologien ganz furchtbar sind. Man kann damit halt Dinge tun, die man deutlich besser kontrollieren muss, als es bisher passiert. Allerdings ist es halt so, dass es offensichtlich diese Multimedia-Technologien im Browser bedarf. Wir leben damit und sie werden offensichtlich gewünscht. Und wenn die Alternative jetzt zum Beispiel Flash heißt, bin ich nicht unbedingt glücklicher oder Java. Ja? Also insofern wollte ich jetzt zum Abschluss nochmal sagen, es geht hier nicht um HTML5-Bashing oder sowas und zu sagen, es ist alles ganz furchtbar, sondern nur zu sagen, wir haben ja neue Technologien und wir müssen die vernünftig handhaben und wir müssen da aufpassen, dass wir nicht in dieselben Fallen rennen, in denen wir mit all unseren anderen Anwendungen schon vor 10 Jahren gelaufen sind, was wir im Endeffekt jetzt aber wieder tun. Genau, das war's, was ich Ihnen heute nahebringen wollte.
Ja, dann danke Jan-Ole Malchow für diesen aufschlussreichen Vortrag. Wir haben noch Zeit für Fragen. Die Mikrofone sind geöffnet. Gibt es Fragen?
Ich sehe keine Fragen. Da.
Entweder hier oder ich bin mal so frei.
Dankeschön. Die Software, die jetzt auf dem Server läuft, ist die auch irgendwo veröffentlicht, dass man das mal nachprüfen kann, wie das funktioniert und dass man das nachvollziehen kann?
Also ich habe die bisher tatsächlich noch nicht veröffentlicht. Ich denke immer noch darüber nach, in welcher Form ich das irgendwie am günstigsten tue. Also wenn Sie ganz privat Interesse daran haben, dann können Sie mich gerne anschreiben. Und dann können wir das gerne so lösen. Ich habe die aber bis jetzt noch nicht irgendwo tatsächlich total öffentlich gemacht. Also es handelt sich auch eher um einen Prototyp, das heißt, der hat hin und wieder noch Ecken und Kanten. Demzufolge ist eine Veröffentlichung führt im Zweifel dazu, dass ich dann auf einmal sehr, sehr viele Dinge tun muss, sehr viele Anfragen bekomme, die ich tatsächlich im Moment nicht handeln kann. Demzufolge habe ich das so noch nicht veröffentlicht.
Gut, danke.